Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornetz, eurem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host, Jan Kleinriesing. 27. Spieltag, Schalke immer noch oben, Münster trotz Trainerwechsel immer noch letzter. Dazwischen Hertha BSC Berlin, die einfach nur Spaß machen. Kiel kann auch wieder gewinnen unter Tim Walter. Der KSC auch irgendwie mittlerweile wieder im Flow. Ihr merkt schon, wieder viele interessante Themen. Also freut euch auf diese Folge von Tornetz. Jetzt aber erstmal Musik ab, bitte!
Tornetz, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Kleinriesing.
Die zweite Liga hat wieder viel zu bieten gehabt und was jetzt mittlerweile sehr deutlich wird, ist, dass der Aufstiegskampf nur noch aus 5 Teams besteht. Also Hertha BSC Berlin, klar, immer wieder kommen sie jetzt ran, aber 7 Punkte Rückstand auf Paderborn, ich glaube, das ist einfach zu viel. Vor allem, weil die Paderborner auch gut punkten, gegen starkes Dresden ja selbst 2-1 gewonnen haben. Elversberg auch wieder zurück in die Erfolgsspur gekommen ist. 3-1 gewonnen gegen Bielefeld, Schalke sowieso mit dabei, Darmstadt dann ja mit dem Unentschieden gegen die Knappen eben. Und dann ist da auch nur noch Hannover 96, die das Derby für sich entscheiden konnten, 1-0. Es war, ja doch, wie gesagt, bis zum Ende auch aufgrund des Ergebnisses spannend. Und die Hannoveraner sind so das einzige Team, was so ein bisschen aus dem Deckungsschatten heraus noch kommen kann. Das Wichtigste, oder was ja sowieso klar ist, wird das der mentale Aspekt sein. Also welches Team kann sich dort auch fokussieren, diese Klarheit auch weiterhin im Spiel haben, weil alle Teams, die da oben stehen, haben einen ganz klaren Plan, wie sie mit und gegen den Ball agieren wollen. Und sich dann auch mal von Rückschlägen nicht verunsichern lassen. Das wird so dieser entscheidende Punkt sein. Also der Auf- bzw. Abstiegskampf wird ja meist nicht mit den Füßen entschieden, sondern wirklich mit dem Kopf. Wenn dann die Drucksituationen kommen, dann heißt es wirklich, und das macht dann auch große, gute Spieler aus, dass sie dann auch trotzdem gerade in diesen Momenten da sind und eine Mannschaft führen können. Bei Schalke, klar, Kartic, Dzeko, auch ein Elfausi, trotz seines jungen Alters und dadurch, dass er auch seit Sommer da ist, traue ich das bei den Knappen zu. Auch natürlich Loris Karius im Tor. Bei Elversberg mit Maximilian Rohr, einen erfahrenen Innenverteidiger. Lukas Petkoff hat schon einiges gesehen. Niklas Christoph im Tor. Das sind auch so Akteure, die vorangehen. Bei Paderborn Götze, Obermeier. Auch ein Brackelmann in der Innenverteidigung. Bilbia hat jetzt mittlerweile auch schon einige Jahre Aufstiegskampf mitgemacht. Also der hat auch die Erfahrung. Bei Darmstadt natürlich Schuhn im Tor, Pfeiffer Innenverteidigung, Akiyama auf der 6. Das sind auch so richtige Führungsspieler. Rombi vorne kann das auch sagen, genauso wie Littberg. Sehr emotional, also vor allem Littberg sehr emotional. Und bei Hannover 96, Leopold, Neubauer, dann vielleicht sogar ein Aseko Nkili, der hat enorme Schritte nach vorne gemacht als Leistungsträger, kann ja mittlerweile auch Verantwortung übernehmen. Und das sind so die Jungs, auf die es ankommen wird, jetzt in den letzten 7 Spieltagen dieser Saison. Und dadurch, dass ja auch keiner dieser Aufstiegsteams jetzt in diesem Wochenende gepatzt hat, vergangenes Wochenende sah es ja noch komplett anders aus, zeigt für mich auch, okay, noch ziehen alle mit. Jetzt wird nach und nach, wird Team für Team dann daraus rutschen, bevor dann am 34. Spieltag trotzdem hoffentlich noch 3-4 Teams dabei sind, die dann entweder direkter Aufstieg, Relegation oder dann halt auch ganz bitter den Nichtaufstieg packen, also darum kämpfen werden. Beste Chancen für mich haben klar die Schalker als Nummer 1. Die machen einen sehr gefestigten Eindruck. Und dahinter glaube ich tatsächlich, dass der SC Paderborn es dieses Jahr schaffen wird. Weil irgendwie haben sie für mich so ein, sie spielen vielleicht nicht mehr ganz so den Hurra-Fußball, wie letztes Jahr noch unter Kwasniak oder am Anfang der Saison, gerade in der Hinrunde, aber dafür sehr effektiven, einen sehr effektiven Ball. Und sie haben halt mit Steffen Tigges einen, den sie dann halt auch von der Bank bringen können, also von der Bank enorme Qualität, die dann reingebracht wird. Und wie gesagt, so diese einzelnen Spieler haben sich im Laufe der Saison super entwickelt. Am Anfang der Saison viele junge Talente, trotzdem kamen die Ergebnisse und jetzt werden die Spieler auch immer besser. Mika Bauer, absoluter Chef im Mittelfeld mit Castaneda zusammen, super Rollenverteilung, die Balance zwischen Offensive und Defensive passt. Und wie gesagt, ein Dynamo Dresden, die kommen gerade mit einem 6-0 gegen Preußen Münster da an, hatten aber dann ja kaum eine Chance, weil Paderborn das, wie gesagt, in jeder Spielsituation so dominant gelöst hat, es die Paderborner, die Dresdner viel laufen haben lassen und einfach auch stringent Fußball gespielt. Sie haben halt die Stärken, die Dresden hat, nämlich vor allen Dingen über die Flügel, Bob Zienczeka auf den Flügeln, dort super gedeckt, rechts mit Koda Müller, links Obermeier auf der linken Schiene und davor dann Betzner. Also da haben die Offensivspieler auch immer gut nach hinten gearbeitet. Und Kettemann hatte dann auch gemerkt, Castaneda macht nicht sein bestes Spiel, Betzner vielleicht auch nicht. Dann bringe ich halt ein Tigges Hansen rein, Qualität von der Bank und direkt, wenn dann mal so eine kleine Drangphase von Dresden aufkam, direkt zack, durch taktische Kniffe oder Wechsel von Kettemann direkt gelöst. Und so glaube ich schon, dass Paderborn sich am Ende durchsetzen wird, weil sie halt auch in der Breite einen Superkader haben, der, aus dem sie so viel auch rausholen, dass sie es am Ende dann auch verdientermaßen schaffen werden. Und Schalke 04, da wird Domit gleich auch nochmal drüber sprechen in seinem Darmstadt-Talk, die hatten eine sehr schwere Auswärtsaufgabe in Darmstadt, dann Top-Torjäger Edin Dzeko nicht da, haben es dann trotzdem gut gemacht. Wie gesagt, Darmstadt war für mich die bessere Mannschaft, sind ja auch in Minute 18 eigentlich in Führung gegangen durch ein Eigentor von Jai, wurde dann aber doch wieder zurückgenommen und trotzdem Darmstadt, die haben Druck gemacht, aber Schalke, die haben wieder ihre defensive Stabilität gefunden. Gerade die Kombination aus Timo Becker-Kartic hat ja nach dem Wechsel von 5er auf 4er Kette nicht so gut funktioniert. Mittlerweile auch eingespielt, der rechte Innenverteidiger und der Rechtsverteidiger. Und Schalke hatte einfach eine unglaubliche Kompaktheit, hatten dann halt auch diesen einen Glücksmoment, dass Hiller im richtigen Moment passend steht, den Treffer markiert. Und trotzdem hat es mir bewiesen, dass Schalke, wie gesagt, diese Leidensfähigkeit besitzt, auch an schlechten Tagen trotzdem auch beim Top-Team so ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und Darmstadt, die haben einen guten Auftritt hingelegt. Lidberg hat auch mal wieder eine Rückrunde getroffen, hat ja länger keinen Treffer mehr markiert. Also Darmstadt auch ordentlicher bis sogar guter Auftritt, den sie dort hingelegt haben. Und ich hätte es ihnen natürlich auch gegönnt, dass sie den Sieg gegen Schalke einfahren. Es wäre auch verdient gewesen, aber wie gesagt, Schalke leidensfähig gewesen und ohne den Torwartfehler von Loris Karius hätten sie vielleicht sogar den Sieg eingefahren. Trotzdem, der Punkt geht mehr als in Ordnung. Darmstadt rutscht damit zwar aus den Aufstiegsplätzen raus, nur nach Rang 4. Trotzdem, klar, Ergebnis war vielleicht nicht ganz so gut, aber die Art und Weise war top und so wird Darmstadt auch bis zum Ende oben dran bleiben. Und dann haben wir noch ein Team, was am direkten Aufstiegsplatz ist, nämlich die SV Elversberg. Zweiter 3-1 gegen Arminia Bielefeld gewonnen. Die Bielefelder natürlich jetzt auch ordentlich in der Bredouille im Abstiegskampf, Rang 15. Also knapp über dem Strich noch. Und Elversberg, die haben wieder so ein bisschen zu ihrer spielerischen Leichtigkeit gefunden. Ferrei und Conte beide auf dem Platz, beide Zehner. Dafür nur ein Sechser mit Porebe, also noch mehr Offensivpower, noch mehr Kreativität, die Vincent Wagner da reingebracht hat und eine ultra große Dominanz. Also Bielefeld hatte für mich eigentlich keine richtige Chance, klar auch begünstigt durch die rote Karte von Melem nach 51 Minuten. Aber auch so, Elversberg haben es gut gemacht, haben nur in Anführungsstrichen mit 1-0 durch Petkoff geführt zur Halbzeit. trotzdem, wie gesagt, die ganze Zeit einen spielerischen Ansatz verfolgt, das Spiel nochmal weiterentwickelt, noch unausrechenbarer, wie gesagt, jetzt nicht nur über die Außen, wie in der vergangenen Saison stark gewesen, sondern auch durchs Zentrum, Conte, Ferrei, auch Poreba, der immer wieder sich offensiv mit eingeschaltet hat, der Sechser eigentlich die Leihgabe. Später dann ist er dann, oder sehr früh ist dann Condé gekommen als Sechser neben Poreba. Dann ist Poreba, wie gesagt, auf die Zehnerposition zusammen mit Ferrei gegangen. Also trotz auch Rückschlägen immer wieder in eine enorme Qualität reinzubringen. Und das macht einfach Spaß, den Elversbergern zuzuschauen. Ihnen ist auch wieder viel zuzutrauen. Aber ich weiß nicht, ob sie, nachdem sie in der vergangenen Saison schon ja, über die Relegation knapp am Aufstieg gescheitert sind, ob sie jetzt wirklich das so nochmal durchziehen, so diesen mental auch belastenden letzten Wochen so erfolgreich gestalten können, dass sie mehr Punkte oder zumindest genauso viele Punkte holen wie Paderborn und wie ein Darmstadt 98. Aber auch im Abstiegskampf hat sich was getan. Da hatten wir am Sonntag vor allen Dingen sehr interessante Partien. Holstein Kiel gewinnt erstmals unter Tim Walter 3-2 beim VfL Bochum. Ein guter Auftritt. Es war ein wildes Spiel, weil Kiel gut angefangen ist. Dann kam Bochum wieder, dann Kiel wieder. Es ging wirklich permanent hin und her. Beide Mannschaften mit guten Chancen. Aber diesen Tim Walter Fußball hat man jetzt auch gesehen. So Kiel eher so für einen nüchternen Fußball bekannt gewesen in dieser Saison. Aber Tim Walter hat da wieder so ein bisschen auch den Heavy-Metal-Ball reingebracht. Insgesamt fast sogar fünf Offensive auf den Platz gebracht. Nur Meffert als Absicherung auf der Sechs gewesen. Also da ging es dann auch schon wirklich mit viel Druck nach vorne auch. Da hatte Bochum in der Anfangsphase enorme Probleme damit klar zu kommen und sich auch ja darauf einzustellen, dass Kiel einfach ja auch mit vielen Positionsrochaden es geschafft hat, sich durch eine engmaschige Bochumer Defensive durchzuspielen. Also die Kombination aus einem Strompf-Masovic hat mir gar nicht gefallen. Das lief für mich gar nicht gut. Dementsprechend kam dann auch ja in Minute 71 Morgalla rein, der eigentlich ja Stammrechtsverteidiger war. Olsen hat ihm jetzt so ein bisschen den Rang abgelaufen. Morgalla dann in der Innenverteidigung und da war auch ein bisschen mehr Ordnung und Speed wieder drin. Und ja, dass Kiel das Spiel zieht, das war wichtig auch. Also Kiel, die haben in den letzten Wochen unter Walter auch schon gute Leistungen, jetzt zeigt sich nicht belohnt. Jetzt einen ganz wichtigen Dreier beim VfL Bochum eingefahren und sich damit dann auch so ein bisschen aus der Miserie befreit. Und dann haben wir noch Preußen Münster gegen 1. FC Magdeburg. Comeback von Kieran oder das Debüt von Kieran Schulze-Marmeling. Vergangene Saison ja schon in Kombination mit Christian Panda. Preußen Münster in den letzten Spielen gerettet. Damals auch erstes Spiel gegen Magdeburg, 5-0 gewonnen. Aber die Erwartung konnte er diesmal nicht ganz erfüllen. Hat von einem 4-4-2 mit Mittelfeldraute auf ein 4-3-3-System umgestellt. Mit Preissinger, Hendricks, Buschama wieder auf Leute gesetzt, die er aus der vergangenen Saison schon kannte. Genauso Aminido vorne im Sturm. Die Innenverteidigung aus Heuer, Cooles, vergangene Saison auch schon so da gewesen. Also er hat auch viel Bekanntes gesetzt. Hat auch mutig Ball spielen lassen, wieder offensiv. Ging es natürlich vor allen Dingen über die Flügel, über Amenido und Mees. Immer wieder gefährlich nach vorne, hatten auch gute Möglichkeiten. Willemsson in der ersten Halbzeit, als er dann schön in der Mitte freigespielt wird, den Ball aber unter etwas Gegnerdruck ans Tor vorbeilegt. Da hat dann aber so ein bisschen auch das Glück gefehlt. Magdeburg, anders als die Tabellenplatz, nämlich letzter Rang 18 vermuten lässt, spielerisch eine super klasse Mannschaft, die auch eingespielt sind. Die haben halt mittlerweile eine Mannschaft, die, oder Patrick Sander hat es geschafft, eine Mannschaft zu formen, die Woche für Woche ein Mindestmaß an Niveau auf den Platz bringt. Manchmal reicht es zu punkten, manchmal nicht. Und in diesem Spiel, einfach wieder diese maximale Spielfreude zu sehen. Also Ate, Grieb vorne, Zukowski, der Pole, der momentan ja alles trifft. Das sind dann natürlich dann auch so Faktoren. Gerade wenn du in der Offensive ein gewisses Selbstbewusstsein hast gegen Preußen Münster, die so langsam zittern müssen, das kann dann schon ein Killer-Argument sein. Dann macht ja Münster eigentlich sogar das 1:0 durch Hendricks, wird weggenommen und dann ja kurz vor der Halbzeit kriegt Magdeburg einen Elfmeter zugesprochen, den Zukowski dann auch verwandelt, also zu einem mental oder psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit das 1:0 gemacht, in Hälfte 2 dann auch direkt die Münsteraner unter Druck gesetzt, den fiel dann auch nicht mehr viel ein, dann kam halt Oliver Battista-Meyer, der technisch versierteste, zusammen mit Marvin Schulz, der ebenfalls viel Kreativität mitbringt, dann hat Schulze Marmeling versucht, so ja, offensiv neue Impulse zu setzen. Es hat nicht so gut funktioniert, weil Zukowski dann plötzlich in der Drangphase von Münster in Minute 72 das 2:0 macht. Da macht Rondic ja sogar kurz danach noch den Anschlusstreffer. Aber am Ende wird Münster ausgekontert. Tashi macht das 3:1. Und für die Münsteraner tut es mir natürlich sehr leid. Jetzt wird es langsam sehr kritisch. Sind jetzt selber auf Rang 18 abgerutscht, Magdeburg hoch auf 17. Und für Kieran Schulze-Marmeling heißt es jetzt natürlich trotzdem, die Köpfe irgendwie hochkriegen, weil von den Ansätzen her war es nicht schlecht. Sie hatten einige gute Möglichkeiten. Wie gesagt, 1,30 Expected Goals, klar, gegenüber Magdeburg 2,2. Die haben halt einen offensiven Sturmlauf zwischenzeitlich gestartet. Trotzdem dieses mutige, kompakt oder dieses kompakte Stehen und dann schnell kontern, das mutig dann direkt auch nach vorne spielen, das hat den Ansätzen ordentlich geklappt bei Münster und darauf müssen sie jetzt einfach aufbauen. Kleine Riesings Große der Woche ist in dieser Woche für mich Fabian Riese, der Flügelstürmer von Hertha BSC Berlin, beim sehr ja, ereignisreichen 5:2 Sieg seiner Hauptstädter bei Fortuna Düsseldorf einen überragenden Auftritt hingelegt, 2 Treffer selbst erzielt, 1 vorbereitet und deshalb ist er natürlich ganz klar die Nummer 1 hier in dieser Woche für mich. Ein sehr starker Auftritt, Hinrunde war ja nicht so gut, aber jetzt in der Rückrunde ordentlich gescored und die Herthaner, es wird wahrscheinlich nichts mehr mit dem Aufstieg, aber sie machen Spaß. Nicht mal ganz sattelfest, aber nach vorne super Auftritt, lag vor allen Dingen natürlich auch an Riese, der mit seiner Explosivität immer wieder Angriff auch eingeleitet hat, also es hätten sogar noch mehr Scorer sein können, wenn nur eine Kollegen nicht so viel verballert hätten, deswegen ein mehr als verdienter Klein-Riesings Großer der Woche, Fabian Riese von Hertha BSC Berlin. Design, dein Verein, eure Plattform, wenn ihr euren Verein aber mal auf das nächste Level heben wollt. Ihr wollt eure Social-Media-Präsenz eures Vereins verbessern oder habt vielleicht sogar einen Podcast, so wie ich hier mit Tornet und braucht coole Grafiken für euren Social-Media-Account, dann ist das die richtige Plattform. Hier bekommt ihr maßgeschneiderte Designs, könnt euer Logo sogar hochladen und der Support ist einfach unglaublich, bedeutet kurze Wege. Es ist ein sehr kleines Unternehmen, bedeutet natürlich, eure Anliegen werden sehr schnell behandelt. Also Design dein Verein, eure Plattform für den nächsten Schritt eures Fußballclubs. Hey Leute, ich hab da wieder was richtig Tolles für euch. Ihr seid Single oder eure Freunde sind Single und Dating-Apps frustrieren euch einfach nur noch? Dann hab ich hier die Lösung für euch. Das neue Show-Konzept kennt ihr schon, erfunden in Köln, mittlerweile deutschlandweit zu finden. Und hier stellen eure Freunde euch dann per PowerPoint-Präsentation vielen Single-Leuten vor. Keine Angst, es ist ein Safe Space dort. Nebenbei gibt es auch noch leckere Getränke und einige weitere schöne Extras. Also, schaut hier in die Shownotes und kauft euch Tickets für die nächste Version von Kennt ihr schon? Bald auch in eurer Stadt. Und damit sind wir also schon wieder am Ende dieser wunderbaren Tornetz-Folge angekommen. Aber ich verabschiede euch natürlich nicht, ohne euch die 11 Tornetzer zu präsentieren. Fangen wir an im Tor. Marcel Schuhn von Darmstadt 98, davor in der Dreierkette Lukoschwili, Doppelpacker vom 1. FC Nürnberg, Nawrotki von Hannover 96 und Felix Götze vom SC Paderborn. Davor auf der 6 Akiyama von Darmstadt 98. Auf den beiden Halbzehnerpositionen Marvin Wanicek, Karlsruhe SC, Lukas Petkoff, SV Elversberg. Die beiden Flügelspieler sind Fabian Riese von Hertha BSC Berlin, Mohamed Soma vom 1. FC Nürnberg und vorne Steffen Tigges vom SC Paderborn und Zukowski vom 1. FC Magdeburg. Das waren sie also, die 11 Tornetzer des 27. Spieltags. Vergesst nicht, nächste Woche Länderspielpause, keine Tornetz-Folge. Ich wünsche euch deshalb zwei wunderschöne Wochen und wir hören uns dann übernächste Woche Montag wieder. In dem Sinne, gehabt euch wohl, euer Tornetz-Host Jan Klein-Resink.